Ja, auch von meiner Seite aus, von Attac aus, einen schönen Abend. Ich wollte Ihnen kurz berichten über die Hintergründe, wie sie vielleicht im Film nicht genannt werden. Manche Dinge überschneiden sich, aber da ist es dann vielleicht auch gut, wenn es doppelt gesagt wurde oder wenn Sie irgendetwas wiedererkennen. Einfach zum Thema Monsanto, wie hat sich die Firma entwickelt und welche Schwierigkeiten hat sie im Laufe der Zeit gemeistert und wie ist das aktuelle Verhalten der Firma zu werten im Zusammenhang mit den Themen, die uns bewegen. Monsanto war bei der Gründung im Jahr 1901 zunächst mal Hersteller von Chemikalien und hat zu Beginn hauptsächlich harmlose Sachen oder vermeintlich harmlose wie Süßungsmittel Saccharin oder Koffein produziert. Erst 1940 wurde der landwirtschaftliche Bereich aufgebaut und Monsanto entwickelte sich zum Spezialisten für Agrarchemie und gentechnisch verändertes Saatgut. So entwickelte der Konzern zum Beispiel Kulturpflanzen mit Resistenzen gegen die eigenen Herbizide und gegen Schädlinge. Einige der von Monsanto hergestellten Stoffe, die anfangs als große Errungenschaft gefeiert wurden und wirtschaftlich sehr erfolgreich waren, haben sich im Laufe der Zeit als durchaus gefährlich für Mensch und Umwelt erwiesen. Sie mussten deshalb vom Markt genommen werden oder die Anwendung wurde stark eingeschränkt. Ein paar Beispiele. Seit den 1940er Jahren produzierte Monsanto PCB, das vor allem in der Elektrotechnik für die Herstellung von Kondensatoren und als Kühlmittel in Transformatoren eingesetzt wurde. Nach einer Massenvergiftung mit PCB-kontaminierten Lebensmitteln 1968 in Japan wurden Herstellung und Anwendung von PCB 1978 zuerst in offenen Systemen und 1989 generell verboten. Diese Chemikalie sollte damit weitgehend vom Markt verschwunden sein. Seit Ende der Übergangsfrist 1999 müssen PCB-Altlasten gemeldet und als Sondermüll entsorgt werden. Hintergrund immer Gefahr, dass dieser Stoff Krebs erzeugt, dass er Veränderungen in der Fortpflanzung verursacht und so weiter. Missbildungen, das sind also all die Dinge, die diesen Chemikalien angelastet werden. Ein anderes Produkt ist RBST, das seit 1940 von Monsanto unter dem Namen Posilac produziert wird. Es handelt sich dabei um ein Wachstumshormon, das den Milchertrag von Rindern bzw. Kühen in dem Fall dann steigert. Aufgrund von zahlreichen Nebenwirkungen, die man inzwischen erkannt hat, ist Posilac in Kanada und in der EU verboten. Und auch in den USA wehren sich die Verbraucher jetzt gegen den Einsatz von Posilac. Nach letzten Nachrichten wird es vermutlich Ende 2009, wird die mit diesem Hormon belastete Milch auch aus den Kühlregalen in den USA verschwunden sein. Monsanto hat das Produkt bereits abgestoßen und verkauft, von daher besteht zumindest aus der Richtung keine große Gefahr mehr. Ein anderes Beispiel ist DDT, ist Ihnen auch alles bekannt. Es wurde vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg als Wunderwaffe gegen Insekten etabliert, vor allem gegen Mücken, die Malaria übertragen, und gegen Läuse, die als Typhusüberträger gelten. Nachweislich wurden dadurch viele Menschenleben weltweit gerettet durch den Einsatz von DDT. Es bleibt aber die Frage, was hat das Mittel sonst noch verursacht? Und da kommt dann der Punkt, dass sich DDT wegen seiner chemischen Stabilität und guten Fettlöslichkeit im Gewebe von Menschen und Tieren am Ende der Nahrungskette anlagert. Die Halbwertszeit ist 8 Jahre, das heißt, wenn Sie es aufgenommen haben, haben Sie nach 8 Jahren frühestens die Hälfte davon wieder ausgeschieden, solange nichts Neues dazugekommen ist. Die Wirkung ist einmal auch der Verdacht auf Krebs erregend, also auf kanzerogene Wirkung, und man hat festgestellt, dass dieser Stoff hormonähnliche Wirkungen hat. Das führte dann dazu, das war schon sehr früh bekannt, in den 50er Jahren, dass Greifvögel Eier mit dünneren Schalen legten, was dann zu dramatischen Bestandseinbrüchen führte. Es gab dann noch andere Wirkungen, ich will das nicht alles aufzählen. Erkannt wurde jedenfalls, dass das ein Gift ist, das sich in der Umwelt anlagert und dass deswegen die Produktion davon möglichst eingestellt werden muss. Heute wird es nur noch in ganz speziellen Fällen gegen Malariaüberträger eingesetzt. Ein ganz heißes Thema in den 60er und 70er Jahren während des Vietnamkriegs war Agent Orange. auch von Monsanto in großen Mengen produziert. Agent Orange ist ein Herbizid, also ein Totalentlaubungsmittel. Das war das Ziel, dass man die Vietcong, die sich irgendwo versteckt hatten in dem undurchdringlichen Dschungel, dass man die von oben aus der Luft besser erkennen konnte, nachdem man die Bäume und Nutzpflanzen entlaubt hatte. Deswegen wurde das Mittel dann in großen Mengen dort ausgesprüht. Und insgesamt ist eigentlich über Umweltgefährlichkeit des eigentlichen Wirkstoffes nicht viel bekannt. Man weiß aber, dass Agent Orange aufgrund von Verunreinigungen auch Dioxin enthielt. Und das hat dann die starken Gesundheitsschädigungen A, bei den beteiligten Soldaten aller Parteien und vor allem auch in der Bevölkerung dann verursacht. Viele Bewohner der betroffenen Gebiete, aber auch eben Soldaten, erlitten erhebliche gesundheitliche Schäden. Bei einer Kontamination, die auch heute noch aufgrund der Rückstände im Boden auftritt, wird das Erbgut der betroffenen Person geschädigt, was zu erheblichen Behinderungen der Kinder führen kann. Laut Angaben des vietnamesischen Roten Kreuzes leiden ca. 500.000 Vietnamesen heute noch an den Spätfolgen von Agent Orange. Das sind Missbildungen, insbesondere Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten, Immunschwächen und Erbgutveränderungen. Viele vietnamesische Neugeborene werden auch 3 Generationen nach dem Einsatz von Agent Orange noch mit schweren Missbildungen geboren. Auch Krebs zählt zu den Spätfolgen. Die Gefährlichkeit von Dioxin kennen Sie vielleicht seit dem Unfall von Seveso. Da wurden damals 1,5 Kilogramm Dioxin freigesetzt. In Vietnam wurde in Verbindung mit dem eingesetzten Herbiziden eine Menge Dioxin freigesetzt, die vermutlich über 300 Kilogramm Reinsubstanz entspricht. Das ist also ein erhebliches Mehr. Und wenn Sie nach Vietnam fahren, gibt es da ganze Landstriche, die auch heute noch darunter leiden. Einfach weil dieses Dioxin so als Nebenprodukt in Agent Orange auch enthalten war. Die betroffenen US-Soldaten erstritten im Jahr 1984 von den Herstellern Dow Chemical und Monsanto eine Entschädigung von 180 Millionen US-Dollar. Weitere Klagen sind noch offen. Eine Klage der vietnamesischen Vereinigung der Opfer von Agent Orange gegen Monsanto und weitere Chemiekonzerne wurde im Jahr 2005 von einem US-amerikanischen Bundesgericht abgelehnt, weil es hätte ja ein Präzedenzfall werden können. Diese Beispiele sollen zeigen, dass sich viele Errungenschaften der Forschung im Nachhinein als gefährlich, schädlich und oft auch tödlich erweisen. Nicht allein Monsanto ist dabei in der Verantwortung, sondern auch andere Unternehmen. Die Frage bleibt einfach, wie Unternehmen, Politik und Menschen mit diesen Erfahrungen, die man ja eigentlich da schon haben könnte, umgehen und wie man das überträgt auf neue Technologien. Und damit wäre ich dann bei der Biotechnologie, die sich jetzt als neues Betätigungsfeld von Monsanto eröffnet hat. Seit 1980 hat Monsanto viele Patente auf gentechnische Methoden und Gene erworben und seit 1999 kaufte Monsanto für mehr als 13 Milliarden US-Dollar überall auf der Welt Saatgutfirmen. Monsanto ist heute einer der größten Saatgutanbieter weltweit und mit 90% Marktanteil der größte Anbieter von Gentech-Saatgut. Monsanto erzielte 2008 einen Umsatz von 11,3 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 1 Milliarde Dollar. Wenn man sich die Steigerung der Raten anguckt, ist das in den letzten 5 Jahren ganz beachtlich, also mindestens verdoppelt, eher mehr noch. Ein zentrales Produkt ist bei Monsanto in dem Fall als auch Hauptumsatzträger das Herbizid Roundup, das Ihnen vielleicht auch zum Teil bekannt ist, Landwirte kennen es auf jeden Fall. Das ist ein Herbizid, das Sie einfach auf grüne Pflanzen aufsprühen, dann brauchen Sie 3-4 Wochen abzuwarten und dann sind die Pflanzen trocken und bis in die Wurzel tot. Also man kann damit alles, was grün ist, ganz hervorragend eliminieren. Nun gibt es aber dann auch wichtige Roundup-resistente Pflanzen, siehe Monsanto, Erfindung von dort. Da wären zu nennen im Moment Raps, Soja, Mais und Baumwolle. Der Vorteil ist eben, oder der angepriesene Vorteil, dass die Pflanzen zunächst einen hohen Ertrag garantieren, weil alle Fremdkräuter durch einfaches Spritzen mit Roundup eliminiert werden können. Monsanto ist Eigentümer von Patenten auf Roundup-resistente Pflanzen. Und die Anwender werden vertraglich verpflichtet, die Saat nicht für die Wiederaussaat im Folgejahr zu verwenden, sondern jedes Jahr neu zu kaufen. Es ist also eine Abhängigkeit da. Damit soll der wirtschaftliche Ertrag für Monsanto gesichert werden, was sicherlich ein legitimes Interesse eines Unternehmens ist. Also von daher nicht schlecht zu bewerten grundsätzlich. Dennoch erscheint die Durchsetzung der Interessen von Monsanto fragwürdig, die Art und Weise, wie die Interessen durchgesetzt werden. Kritisiert wird oft die vertragliche Bindung der Landwirte an das Unternehmen, die es ihnen verbietet, die eigene Ernte als Saatgut wiederzuverwenden. Dazu ist Monsanto eine weitreichende Kontrolle der Landwirte erlaubt, um Patentverletzungen vorzubeugen. Ebenso ist es den Landwirten im Konfliktfall nicht gestattet, sich gegenüber Dritten zu äußern, und die Landwirte müssen sich vertraglich dazu verpflichten, im Falle von Ernte- oder Ertragsausfällen nicht gegen das Unternehmen Monsanto zu klagen. Ist also auch so eine Art trojanisches Pferd, das man sich da durchaus in den Betrieb holen kann als Landwirt. Es wird kritisiert, Monsanto wollte die globale Landwirtschaft vollständig unter seine Kontrolle bringen. Die Zahlen, die ich eben genannt habe, belegen diese oder lassen diese Absicht irgendwie durchscheinen. Monsanto bemüht sich verstärkt um den Ausbau seiner Marktposition bei der Produktion von Lebensmitteln und Saatgut, die von Kritikern bereits jetzt als weltweites Monopol bezeichnet wird. Ein Beispiel dazu ist der Irak, das hat es auch in Mexiko schon gegeben, in Indien und in vielen anderen Ländern Südamerikas. Die Verflechtung von Politik und Wirtschaft im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Interessen. Im Jahr 2004 hat der amerikanische Zivilverwalter Paul Bremer in Zusammenarbeit mit der irakischen Übergangsregierung neue Verordnungen und Gesetzentwürfe einführen lassen. Unter diesen Gesetzen findet sich der Erlass 81, der das irakische Patentrecht von 1970 ersetzt. Dieser Erlass über Patente, Industriemuster, unveröffentlichte Informationen, integrierte Schaltkreise und Pflanzensorten stellt gültiges und bindendes Recht dar. Zum Hintergrund, früher war es so, dass Bauern, die Landwirte im Irak, der sozusagen als Kornkammer für die Menschheit überhaupt gilt, also es sind viele alte Sorten im Irak entwickelt worden, was wir jetzt als Gerste, als Weizen, als ich weiß nicht was zu uns nehmen, was dann x-mal weitergekreuzt wurde. Es wurde vieles in diesem Lande letztlich entwickelt über die Dauer von 8000 Jahren. Da steckt also eine Menge Information drin, durch sorgsamen Umgang mit den Samen, durch Selektion und so weiter. Und es kamen dann auch, natürlich kam das Interesse, Saatgut patentieren zu lassen, beziehungsweise in einer Weise zunächst mal schützen zu lassen. Da war es aber aufgrund der irakischen Gesetzlage ausdrücklich erlaubt, dass die Landwirte das auch geschützte Saatgut weiterverwenden können, um neue Sorten zu züchten. Jetzt mit den neuen Gesetzen sieht das anders aus, da wird das nämlich alles verboten. Das heißt, sobald da irgendwo ein Schutz auf so einem Saatgut ist, ist es verboten, das in irgendeiner Weise weiter zu vermehren. Die Folgen sind, im Irak wird also das uralte System der Wiederaussaat eines Teils der Ernte durch die neuen Gesetze weitgehend verboten. In Zukunft soll stattdessen patentiertes oder geschütztes Saatgut von Konzernen wie Monsanto, Bayer oder Syngenta auf den irakischen Markt kommen. Der Nachbau dieser neuen Sorten ist strikt verboten. Es bleibt die Frage, wie sich die Unternehmen ihrer Verantwortung stellen und wie es dann auch mit der Glaubwürdigkeit der Unternehmen bestellt ist. Es liegt letztlich am Menschen, wie er mit vermeintlich guter Technologie umgeht und ob der vom Bürger eingesetzte Politiker die Einhaltung der Spielregeln zum Wohl der Allgemeinheit im Auge behält oder ob die Öffentlichkeit im schlimmsten Fall sogar getäuscht wird. Beunruhigend erscheinen mir vor allem die zunehmende und immer undurchsichtiger werdende Verknüpfung von Politik und Wirtschaft. Der demokratische Auftakt der Politik bleibt vielerorts auf der Strecke und die Interessen der Wirtschaft verursachen einen wachsenden, auf Neudeutsch Kollateralschaden im sozialen Bereich. Viele fragen sich, was kann ich als Einzelner dagegen tun? Die Frage höre ich immer wieder. Als Attackgruppe in Singen bitten wir Sie einfach, informieren Sie sich, sprechen Sie mit anderen Menschen in Ihrer Umgebung, in der Familie, diskutieren Sie mit Freunden und am Arbeitsplatz und zeigen Sie, dass Sie kritisch sind, dass Sie demokratisch etwas ändern wollen an den bestehenden Dingen. Und wenn Ihnen das noch nicht genug erscheint, engagieren Sie sich einfach in einer der vielen Gruppen, die sich einsetzen für eine bessere Zukunft. Es gibt immer mehr, die dafür streiten. Dankeschön.